Hallo liebe Formel-1-Fans, das zweite Rennen ist gelaufen. Fernando Alonso, ja, über den ranken sich jetzt die Geschichten, weil bei ihm war es ein bisschen bäumchenwechseldicht nach dem Rennen. Sieger Sergio Perez vor Max Verstappen. Und über all das, was im Rennen passiert ist, spreche ich zum Teil mit meinem lieben Kollegen Lukas Goris. Ich spreche über die Rennstrecke mit Dr. Carsten Tilke, der diesen Kurs gebaut hat. Und mit Kevin Scheuren vom Formel-1-Podcast Starting Grid rede ich über das 100. Podium von Fernando Alonso, warum es keins war und am Ende doch eins war. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Grande Prêmio do Brasil é Interlagos.
Barcelona.
Monaco.
Montreal.
Monza.
Suzuka.
Budapest.
Hockenheim. Stracke an der Strecke. Der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.
Und ich freue mich ganz besonders, Kevin, dass du heute mit mir plauderst und zu Gast bist bei Stracke an der Strecke. Hallo, Kevin.
Inga, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Cool.
Ja, finde ich auch. Kevin, du redest ja auch immer wieder mit den verschiedensten Leuten über die Formel 1. Ein Thema jetzt am Saudi Grand Prix, das ich mir jetzt mal so rauspicken würde, es sei denn, du sagst, nö, 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 da war was anderes wichtiger, ist dieses Pokal hin und her getragen. Das war ja wirklich die Slapstick-Szene schlechthin, wo Fernando Alonso stand auf dem Podium, feierte sein 100. Podium, streckte diese stilisierte Metallpalme in die Luft. Und kurz drauf sah man George Russell mit einem breiten Grinsen mit dieser Metallpalme durchs Fahrerlager laufen. Und irgendwie ist aber die Palme dann danach doch wieder bei Alonso gelandet.
Ja, irre, ne? Also wann konnte mal einer sein 100. Podium zweimal feiern? Das ist ja auch direkt mal so eine legendäre Geschichte für ihn. Ja, ich finde, da hat die Kommunikation zwischen Rennleitung, dann diesem ominösen Video Control Room in Genf und den Stewards nicht so ganz gut funktioniert. Und für die Fans ist das mal wieder so eine Situation gewesen, wo sich viele gefragt haben oder am Kopf gekratzt haben und sich gedacht haben, wie kann das eigentlich sein? Erstens braucht man 35 Runden, um zu verstehen, warum es die Ausgangsstrafe überhaupt gibt, nämlich dass ja der hintere Wagenheber wohl zu nah oder direkt am Auto war von Fernando Alonso, als er die Strafe abgesessen hat, die er bekommen hat, weil er zu weit links in seiner Startbox stand.
Genau.
Ja, und dann kommt da irgendwie so ein wilder Funkspruch von Mercedes an George Russell, bitte mach doch mal mit den 5 Sekunden. Es kann sein, dass Alonso eine Strafe bekommt, bei Aston Martin sagt man ihm, ja, du musst hier rausfahren. So, und dann ist Siegerehrung und wir denken uns alle so, ach ja, schön, Alonso 100. Podium, kein Problem. Plötzlich kommt diese Nachricht von wegen, ja, aberkannt, 10 Sekunden Strafe. Und dann wieder ein paar Stunden später kommt dann ja die Bestätigung, dass er es doch wieder hat, dass man einen Protest eingelegt hat. Mike Krake hat das ja so ein bisschen bei Sky Deutschland angekündigt, so unter der Hand, dass
sie
das machen werden. Ja. Aber das war schon eine ganz irre Situation und ich möchte gerne diese Abläufe wissen. Also das ist das, was mich jetzt am meisten interessiert. Hat man sich das in Genf einfach nochmal so angeguckt? Oder
Nein. Da war ein sehr guter Freund von mir übrigens, Andy Stevenson. Andy ist, ich glaube, Sporting Director inzwischen bei Aston Martin. Der, ich kenne ihn, da war er bei Eddie Jordan Mechaniker, war aber immer eng verbunden mit Eddie Jordan, ist Ingenieur gewesen, ist quasi wirklich aufgestiegen, der ist gewachsen, der ist ein Urgestein dieses Teams, super Typ, übrigens auch guter Tänzer auf dem Tanzfloor, das nur nebenbei gesagt, und der kennt das Regelwerk inzwischen in- und auswendig und der hat offenbar tatsächlich genau die Beweise gebracht, die dann dazu führten, dass die FIA im Nachhinein tatsächlich schrieb, we have been shown new evidence, also wir haben neue Beweise, die tatsächlich die Sachlage für uns ändern, gezeigt bekommen.
Das finde ich okay. Es ging mir um die Ausgangsstrafe, dass es 35 Runden gebraucht hat, bis bekannt wurde, dass man nochmal ermitteln würde gegen Fernando Alonso.
Das ja, und da war ja Alonso auch sehr tiefenentspannt danach. Ja. Der sagte dann nur so, hey, das hätte man mir auch vorher sagen können, da hätte ich 11 Sekunden rausgefahren. So als wäre das so die einfachste Sache der Welt. Ich bin sowieso völlig begeistert über diesen Alonso. Ich war nicht immer Alonso-Fan, muss ich sagen. Ja, aber ich bin völlig begeistert, was für eine coole Socke der dieses Jahr ist.
Überraschend, ne? Also vielleicht ist es auch das Wissen, dass man ihm da ein Auto hingestellt hat, anders als bei Alpine, womit er halt direkt mal vorne mitfahren kann. Das macht ihn natürlich zufriedener und glücklicher. Und das ist dann schon so so eine Gemengelage, die Fernando Alonso gefällt und ein Team, was auch hinter ihm steht, wo klar ist, dass er eigentlich Nummer eins ist, auch wenn Lance Stroll neben ihm im Auto sitzt. Und vielleicht ist es auch die Liebe, die ihn so ein bisschen entspannter macht tatsächlich.
Alles du meinst ist die Andrea?
Schwierig. Die Andrea. Ich glaube schon, dass es einen Einfluss hat in der Art und Weise, wie er den ganzen Zirkus auch sieht vielleicht.
Ja, vor allen Dingen die Andrea ist jetzt auch ein anderer Mensch als Dasha und wie sie auch alle hießen, seine blutjungen Models, die er teilweise da hatte. War mit Sicherheit auch okay für diese Zeit, aber die Andrea ist einfach, die ist eine tolle Frau und die ist auch, die hat Ahnung, die hat ihr eigenes Leben, die ist ja auch im Reitsport teilweise erfolgreich und mit Pferden da sehr, das erdet auch. Also ja, stimme ich dir absolut zu. Also der Alonso gefällt mir, der hat mehr als den zweiten Frühling im Moment. Und aber ich meine, weil du sagst Ausgangsstrafe, wenn wir auf die Ausgangsstrafe gehen. Dann müssen wir ja tatsächlich nochmal darüber reden. Da spreche ich auch noch mit Lukas Goris darüber dann. Warum das jetzt schon das zweite Mal in diesem Jahr, im zweiten Rennen ist, dass einer diesen Kasten verfehlt, aus dem er starten muss. Ich glaube echt, die sehen weniger dieses Jahr.
Ich glaube, das war pure Absicht von Fernando Alonso. Ich glaube,
echt?
Das war, ja, weil, schau dir mal.
Aber so weit? Der ist doch nicht blöd.
Nee, aber es gibt ja Einstellung von einem Fotografen, der das quasi von vorne fotografiert hat. Man sieht im hinteren Feld ganz viele andere Fahrer, die genau das Gleiche gemacht haben. Was in Saudi-Arabien, und das hat ihm ja beim Start auch geholfen, je näher du quasi an der Mauer entlangfahren kannst, desto besseren Eingangswinkel hast du im Grunde genommen von innen kommend in die erste Kurve. Was mich nämlich da stutzig gemacht hat, war sein sehr lapidares Copy, als man ihm gesagt hat, du hast eine 5-Sekunden-Strafe.
Ja. Du meinst, der hat das echt in Kauf genommen?
Ich glaube, der hat es in Kauf genommen. Der hat sich verschätzt, diese gelbe Linie nicht zu berühren. Hätte er die gelbe Linie ja berührt, dann wäre es ja, glaube ich, kein Problem gewesen. Weil alle anderen, die im hinteren Bereich waren, die haben das ja auch teilweise gemacht und die haben die gelbe Linie berührt. Und deswegen glaube ich, das war ein Kniff von ihm, weil sein Start war extrem gut und er konnte ja quasi eine gerade Linie fahren, um Perez zu überholen in der ersten Kurve. Und das hilft natürlich ungemein. Je weniger du lenken musst in dem ersten Bereich des Rennens, desto besser ist das. Und diese Reaktion mit diesem so sehr hingenommenen Copy, der hat ja nicht gekocht, gar nichts. Da kam kein Kommentar gegen die Rennleitung, was ja sonst kommen würde bei Fernando Alonso. Deswegen glaube ich, dass das bei ihm anders als bei Esteban Ocon, war es tatsächlich, ich glaube, die sehen weniger. Ja, durch diese komischen Flügelchen, die über dem Reifen sind. Ich glaube schon, dass es anstrengender ist für die Fahrer da, diese Startfläche zu sehen. Das sehe ich vollkommen ein. Nur ich glaube, in dem Fall bei Alonso war das hingenommen hat nicht geklappt. Also geht's weiter und deswegen ist er da entspannt geblieben.
Also wirklich, du unterstellst ihm da, dass er das
richtig glaubt?
Also wenn, nein, aber was ein Schlawiner, wenn das so wäre. Aber wenn das so ist, dann wird aber auch die Rennleitung da vielleicht künftig, die gehen ja sowieso jetzt in sich und gucken, wie sie künftig mit auch diesem Hands on the car oder not working on the car während dieser Strafableistung umgehen. Und das wollen sie sogar bis Melbourne schon klarstellen. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie dieses Startprozedere auch nochmal unter die Lupe nehmen und auch da nochmal vielleicht nachbessern.
Ich fand auch ganz ehrlich, das ganze Startprozedere, ich fand jetzt beide Startprozedere übrigens sehr, sehr markant. In Bahrain hat es unglaublich lange gedauert, bis es losging und dann ging es einmal ratzfatz. Und in Saudi-Arabien ging das schon los, bevor der Flaggenmeister hinten mit der grünen Flagge entlang gelaufen ist.
Was ja eigentlich gar nicht geht.
Eben. Also eigentlich war es ein ungültiger Start. Aber da redet keiner drüber.
Okay, schauen wir uns den Start in Australien an. Du, ich würde mich tierisch freuen, wenn du zum Melbourne Grand Prix vorher oder nachher wieder mein Gast wärst. Hat jetzt richtig Spaß gemacht mit dir.
Das hat jetzt Appetit gemacht, ne?
Aber ja, dann absolut.
Kommst du dann auch gleichzeitig mal zu Starting Grid rüber, dann können wir da auch nochmal quatschen weiter.
Fest versprochen, schick mir die Einladung rüber, ich bin dabei.
Machen wir, freue ich mich.
Prima, danke dir, Kevin, ciao.
Interviews.
Ja, hallo lieber Carsten.
Hallo Inga.
Gerade in Saudi-Arabien eine Rennstrecke zu planen und zu bauen, das war ja alles neu. Das gab es noch nicht. Das Land öffnet sich, hat ja jetzt auch die Dakar, hat die Extreme E und gerade Jeddah etabliert sich schon so ein bisschen als Motorsport, Stadtmotorsportzentrum. Wie erlebst du das Ganze und wie ist das Arbeiten dort für dich?
Ja, das ist richtig. In Saudi-Arabien tut sich einiges gerade, nicht nur in Jeddah, auch in Riad. In Riad beispielsweise sind wir gerade auch involviert. Zusammen mit dem Alexander Wurz planen wir eine Strecke in Qiddiya, was auch eine Formel-1-Strecke wird, was ein Riesen-Motorsportzentrum wird. Dann sind auch andere, kleinere Strecken in Saudi-Arabien noch im Gespräch. Also ja, hier tut sich einiges. Die Begeisterung ist da. Man sieht das auch, dass hier jetzt von Jahr zu Jahr diese Begeisterung für den Motorsport auch gewachsen ist. Und ich denke, hier ist auch viel Potenzial. Und das wird jetzt nach und nach versucht, natürlich auch auszunutzen.
Was geht bei euch als nächstes in Planung? Welche Strecken, an was arbeitet ihr gerade? Kannst du schon was verraten?
Ja, wir sind derzeit noch beschäftigt in Katar. Dort gibt es zwar die Bestandsstrecke, die vom Layout auch gleich bleibt. Es gibt einen neuen Asphalt, es gibt eine Entwässerung und neue Gebäude, neues Boxengebäude, neue Hospitality-Gebäude und Team-Hospitalities. Also das ist auch kein kleines Vorhaben, was dort passiert, und bis Oktober muss alles fertig sein. Dann sind wir noch in Las Vegas dran. Da fiebert die ganze Welt darauf hin, glaube ich, 1,8 Kilometer über den Strip zu fahren mit einer Formel-1-Strecke. Wird sicherlich ein Wahnsinns-Event. Und da sind wir auch mit Hochtouren am Arbeiten und freuen uns da natürlich dann im November in Las Vegas zu Gast zu sein. Also uns wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Carsten.
Danke, Inga.
Boxengeflüster.
Hallo, lieber Lukas, du bist schon wieder zu Hause. Guten Flug gehabt?
Hallo, Inga. Ja, guten Flug gehabt, gut angekommen. Für einmal hat alles geklappt.
Na, Gott sei Dank. Ich habe von einigen englischen Kollegen gesehen, die haben gepostet, zum Beispiel auch der Karun Chantok, me and my friends flying home, und ein Foto von sich mit einem komplett leeren Flieger. Also da waren irgendwie bestimmt 10, 15 Reihen um ihn rum, ohne irgendjemand. War das bei dir auch so?
Nee, die Turkish Airlines war voll ausgebucht. Ich hatte einige Kollegen von der FIA mit an Bord, und ja, nee, da war gut gebucht.
Ja, immerhin. Lukas, das ging ja gestern noch relativ spät. Ich habe bis Mitternacht eigentlich gesessen und gewartet, vor allem für meinen Talk, mich vorbereitet bei Radio 1 immer mit Marc und Dani in der Früh in Zürich. Aber das ging ja bei Fernando Alonso echt hin und her. Erst er auf dem Podium jubelt, dann rennt George Russell tatsächlich rüber zu Aston Martin und holt sich da diese Trophäe und nimmt die dem Alonso weg. Und Alonso so, naja, also ziemlich ärgerlich, hätten die mir halt gesagt, dass ich 10 Sekunden hätte rausfahren müssen, dann wäre ich 10 Sekunden Vorsprung vorausgefahren. Und kam halt sehr spät von der FIA. Da hat er sich ein bisschen beschwert, aber sehr, sehr, sehr human für Fernando Alonso. Und dann auf einmal, da war das da doch bestimmt schon 2-3 Uhr morgens in Jeddah, auf einmal bekommt es seinen dritten Platz zurück. Hat denn jetzt der George Russell die Trophäe zurückgegeben?
Bestimmt. Das weiß ich aber nicht, ehrlicherweise. Da war ich schon am Flughafen. Aber das Ganze war natürlich eine richtige Posse. Warum sich Fernando nicht so richtig aufgeregt hat, ist aber auch klar, weil er hat ja nun das Ganze erstmal ausgelöst, indem er, wie viele Rennen hat er schon gefahren? 360 oder noch mehr?
Es war sein 100. Podium.
Podium, oder der wievielte Start, 360 oder sonst irgendwie was, und dann so neben der Startbox sich aufzustellen, das ist ja nun auch nicht so das Wahre, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss er sich schon an die eigene Nase fassen, aber da müssen sich alle irgendwo an die eigene Nase fassen. Das ging wirklich hin und her mit diesem, die haben ja auch so einen Videoschiedsrichter wie beim Fußball da in Genf
sitzen, genau.
Der sich dann da eingemischt hat, und meine Güte, wegen einem dritten Platz so viel Ärger. Und ehrlicherweise, der gute George Russell, der hat zwar den Pokal haben wollen, aber in der Pressekonferenz hat er eigentlich auch gesagt, naja, so toll ist es jetzt auch nicht. Eigentlich hätte der Fernando das schon verdient gehabt. Ne? Und umgekehrt hat er Alonso gesagt, naja, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann bitte vor, damit er George Russell auch auf dem Podium feiern kann. Und so ist es ja alles irgendwie durcheinander. Naja.
Ja, es war tatsächlich ein ganz schönes Hin und Her. Ja. Aber George meinte dann, I'm happy to have the silverware. Ich finde das immer so witzig, wie er das so klassisch britisch, the silverware. Also, wie würdest du das auf Deutsch? Oder das Silber, die Kronjuwelen, die Familienjuwelen, das Familiensilber. Aber ist es ja auch alles nicht. Und vor allen Dingen der Pokal, der sah ja schon ein bisschen strange aus, oder? Also so, war das eine stilisierte Palme? Was war das für dich?
Ja, da ist so ein, da sind so Palmblätter oben drin gewesen. Besonders toll sah es jetzt nicht aus.
Bisschen wir haben schönere gesehen, oder?
Ja,
ein bisschen gesehen. Kitschig. Hast du ein Foto von dir mit dem Pokal? Oder hast du ein Foto
ich
vom
Pokal? Ich mit dem Pokal? Nein. Ich habe beim Podium habe ich die fotografiert, das ist klar, ja.
Aber also stehst du direkt und du bist direkt unter dem Podium, weil das ist ja immer die Zeit, zu der ich auf Sendung bin. Ja. Das heißt, in den allerseltensten Fällen kann ich mal bei der Podiumzeremonie dabei sein, weil ich, also dabei, nicht dabei, sondern unten zugucken, ne? Weil ich da immer auf Sendung bin. Aber du bist ja während des Rennens draußen auf der Rennstrecke.
Ja, absolut.
Das heißt, du hast dir jetzt diesmal schnell wieder ein Shuttle gekrallt, das dich zurückgefahren hat. Letztes Jahr hast du irgendwie einen Porsche Supercup-Fahrer als Shuttle-Fahrer gehabt,
letztes
oder?
Letztes Jahr hatte ich einen Porsche Supercup-Fahrer mit einem berühmten Namen.
Der Lukas.
Und diesmal habe ich mich irgendwie bei den Shuttle-Fahrern der Rennstrecke beliebt gemacht. Wurde da vorgestellt als besonders VIP-würdig. Man kann auch sagen, zu faul zum Laufen. Und die haben sich rührend um mich gekümmert und haben mich eigentlich immer hin und her gefahren, wenn sie mich irgendwo gesehen haben. Weil die Wege sind ehrlicherweise, Inga, das muss man sagen, in Jeddah an der Rennstrecke schon sehr, sehr lang.
Naja, es ist ja auch, diese Strecke ist zwar sehr schmal und man sieht quasi beide Seiten des Kurses, also die Hin- und die Gegengerade. Aber er ist sehr, sehr lang. Das hat ja auch der Dr. Carsten Tschirke hat das. Der Carsten hat das ja auch in meinem Podcast am Freitag gesagt. Ja. Ich spreche heute auch nochmal mit ihm, dass sie nur sehr wenig Platz eigentlich hatten für diese Rennstrecke. Ja. Und deswegen, ja, die Wege sind lang. Und auf der anderen Seite, zu faul, das darfst du so nicht sagen, lieber Lukas. Denn ich weiß, du trägst mit deinen Kameras, das ist ja nicht so, dass du mal eben im Handy da ein paar Schnappschüsse machst. Und du hast dein Profi-Equipment dabei. Absolut. Und das wiegt 25 Kilo oder sowas?
Ein bisschen weniger mittlerweile. Die neuen wiegen weniger. Ich habe abgespeckt, sagen wir es mal so.
Du nicht, aber dein
Equipment. Die neue Technik, genau, das neue Equipment ist etwas leichter. Aber es ist immer noch genug zu tragen, da hast du schon recht.
Eben. Ich bin gerade noch am gucken, für das wievielte Rennen es für diesen Fernando Alonso ist. Ich meine, es sind 365. Aber wie gesagt,
irgendwie sowas,
es war, da durfte er ja wenigstens auf dem Podium stehen. Es war sein 100. Podium. Ja. Das ist mal geblieben. Und man hat ihm das Podium jetzt eben auch wieder sozusagen zurückgegeben. Aber wenn ich die FIA richtig verstanden habe, dann setzen die sich jetzt zusammen und finden eine Regelung, dass es gerade eben für dieses A, was ja die zweite Strafe nach sich gezogen hat, dieses, wenn Berührend. Er dann reinkommt, um die Strafe abzuleisten, dass niemand ans Auto ran darf, da werden sie eine Lösung finden, weil es geht eigentlich, die Formulierung ist nicht, dass man das Auto nicht berühren darf, sondern dass man am Auto noch nicht arbeiten darf. Mhm. Das müssen sie jetzt einfach noch ein bisschen klarer definieren, das werden sie tun. Und ich bin ja schon der Meinung, in Bahrain war es Esteban Ocon, der schief stand, jetzt Fernando Alonso, und beide haben gesagt, du siehst das nicht.
Ja.
Die sitzen ja jetzt noch tiefer in diesen Autos. Die Räder sind größer, das heißt, sie sehen die Linie nicht mehr.
Ja.
Müssen die jetzt vielleicht ganz einfach diesen Kasten, in dem die drin sind, die Linien über den Kasten noch ein bisschen rausmalen, damit die sehen, okay, hier ist jetzt dann die Linie? Oder wie kann man
wahrscheinlich,
das lösen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich müsste man mal so ein Auto wirklich hinstellen und mal wirklich gucken, was die Fahrer sehen.
Ja.
Was aus Fahrersicht da, ob man diese Linie, eine Hilfslinie für die Fahrer nicht ganz woanders noch hinmachen muss.
Genau.
Damit die kapieren, wo sie parken sollen. Weil du hast schon recht, das ist jetzt das zweite Mal in zwei Rennen. Wobei, wie war es letztes Jahr? Letztes Jahr haben sie auch schon diese großen Reifen gefahren.
Ja, aber war, glaube ich, noch ein bisschen anders. Und Ich weiß nicht, ob das mit reinspielt. Sie haben ja jetzt größere Rückspiegel. Ob die das vielleicht noch die Sicht auch noch mal verändern?
Auch noch möglich. Jetzt gucken sie nach hinten.
Ja, aber da sehen sie natürlich den Kasten nicht, in dem sie stehen müssen.
Den Kasten nicht mehr.
Also das ist schon, ich weiß es nicht, ob da nicht vielleicht jemand, der die Regeln macht, sich mal in so ein Auto reinsetzen sollte. Oder aber, oder man erlaubt den Funk wieder, weil es ist ja eigentlich so, dieser Hilfsfunk, der Hilfsfunk ist ja verboten. Die dürfen den Fahrern ja nichts mehr sagen. Ja. Wenn man jetzt eben ein weiter oder links oder rechts oder Stopp, wenn man das wenigstens erlauben würde, vielleicht würde das die Lösung bringen. Ich weiß es nicht.
Können wir aber helfen.
Wenn aber da jetzt mehrere Fahrer sagen, ich sitze da so tief drin, ich sehe nicht, dann müssen die das ja erfühlen, wo die da genau in diesen Kasten stehen. Und das ist schon nochmal was anderes, glaube ich, wie wenn sie erfühlen, ertasten, ihren Popometer nutzen, wo sie wann für welche Kurve anbremsen.
Ja, das ist klar, das ist ganz was anderes. Aber Inga, erinnerst du dich, was ich vor dem Rennen gesagt habe, als wir letzte Woche gesprochen haben? Dass der Favorit für mich Sergio Perez ist.
Du hast recht. Du hast recht. Lukas, du hast die goldene Ananas gewonnen. Darauf trinken wir einen Red Bull.
Genau, jawohl.
Ja, du hast es gesagt. Das stimmt. Du hast gesagt, Perez ist der Straßenkurskönig sozusagen.
Ja. Hat die Pole Position geholt. Okay, Max hatte das Problem. Aber er war halt auch wirklich schnell unterwegs und hat das Rennen wunderbar im Griff gehabt.
Ja. Ja, der 5. Sieg für Perez, für Red Bull der 94. Sieg. Und weißt du, was mich überrascht hat, wenn ich so in die Statistiken reinschaue? Es ist der 2. Doppelsieg in Folge für Red Bull. Und das haben die offenbar, also korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber offenbar haben die das erst zum ersten Mal seit 2009 geschafft. 2009 war Großbritannien und Deutschland, also Hockenheimring, der einzige Doppelsieg. Und offenbar war
ein Zettel. Okay.
Genau, offenbar war Max auch bei so einem Doppelsieg oder war Max erst das zweite Mal hinter dem Teamkollegen.
Mhm. Ja, Max ist normalerweise vorne. Ja. Heute Morgen hatten wir übrigens ein Teammitglied, ein ziemlich weit oben stehendes Teammitglied von Red Bull in der Lounge gesagt, ich habe ihm gratuliert zum Sieg, ich nenne jetzt seinen Namen nicht, habe ihm gratuliert und gesagt, das ist unglaublich, seit wie vielen Jahren haben wir so ein überlegenes Auto gehabt? Ich glaube, seit 2013 nicht mehr. Das sei unglaublich. Da hat er abgewunken zum Abschied und gesagt, egal, genießen wir es, solange es anhält.
Ja, also das ist klar. Wer hätte vor ein paar Jahren gesagt, dass Red Bull auf einmal überlegen ist und Mercedes komplett abgeschlagen? Das hätten wir doch alle gar nicht geglaubt, als Mercedes einen Sieg nach dem anderen eingefahren hat. Und was ich so ganz interessant fand, war die Aussage von Lewis Hamilton, der einfach sagte so, es ist einfach unglaublich, wie schnell der Red Bull ist und wie viel, die sind über eine Sekunde schneller als wir so ungefähr und die sind ja nicht mal Vollgas gefahren und das ist schon echt krass, wenn Lewis Hamilton das sagt, der sagt, er hätte noch nie ein so schnelles Auto gesehen, selbst als sie schnell waren, also Mercedes schnell war, seien sie noch nicht so schnell gewesen. Und auch im Vergleich zum Rest des Feldes, er könne sich nicht vorstellen, wie die das geschafft haben, aber er hätte sich nicht mal die Mühe machen können, den Verstappen zu blockieren, als der von Startplatz 15 nach vorne kam, weil dieser Unterschied im Speed so viel und so viel größer und so deutlich ist.
Und gleichzeitig sagt Lewis über seinen eigenen W14, ich kriege keine Verbindung mit dem, I'm not connected zu diesem Wagen. Und das ist eigentlich das Todesurteil für so ein Auto. Und für die es konstruiert haben. Wenn sie sowas gebaut haben und der Fahrer sagt, ich komme da mit der Kiste überhaupt nicht zurecht, dann stimmt da grundsätzlich was nicht, leider.
Das hatten wir immer mal wieder mit Windkanaldaten etc. Aber nochmal, ich bin gespannt, was die B-Version, das Zweitauto sozusagen von Mercedes ist, was sie da bringen. Und wahrscheinlich macht es mehr Sinn, eine gescheite B-Version zu bringen, als über die Saison immer weiter zu verbessern. Weil, ich sag mal, wenn der Hamilton keine Verbindung zu diesem Auto hat, dann können sie das mit Upgrades auch nicht hinkriegen, nee, fürchte ich. Genau. Ja. Und da sind wir aber jetzt bei was? Bei einem Punkt vor ein paar Jahren, Sebastian Vettel, der immer gesagt hat, ich habe kein Draht zu diesem, ich fühl mich nicht wohl in dem Auto, richtig, hat er gesagt. Hamilton sagt, ich habe keine Connection. Das ist immer noch, das ist so. Vielleicht ist es bei manchen der jungen Fahrern so, dass die sich mehr auf die Autos einstellen können. Aber ein Hamilton ist ja jetzt auch nicht alt, oder?
Nö,
also, ne?
Und ja, und Fernando Alonso, der ist noch älter und der hat die Connection zu seinem Auto. Also es liegt schon am Auto. Ja. Das muss halt so gebaut sein. Und was immer die Kleinigkeiten sind, damit die Fahrer sich wohlfühlen, das weiß ich nicht. Das kann wahrscheinlich von außen niemand so richtig beurteilen.
Wohlfühlen tut sich auf jeden Fall Sergio Perez auf Straßenkursen, das wissen wir inzwischen. Ja. Aber Max Verstappen zur Rennhälfte, Runde 25 von 50, da war der schon von Platz 15 vor auf Platz 2, aber da ist er dann auch geblieben. Weiter vor ging es nicht. Und damit in der WM, nur mal ganz kurz, 44 Punkte Verstappen, 43 Perez. Und das nur, weil Verstappen im allerletzten Moment nochmal einen rausgelassen hat und die schnellste Runde gefahren hat. Genau. Sonst wäre es nämlich umgekehrt, beziehungsweise sonst hätte Perez diesen Punkt geholt. Ja, und dann Alonso, 30 Punkte, Sainz und Hamilton punktgleich 20, Russell 18, Stroll, Bottas auf den folgenden Plätzen. Und bei den Teams ist es so, Red Bull Racing 87 und Mercedes und Aston Martin sind mit 38, wenn ich das jetzt alles richtig umgerechnet habe, nach der Rückgabe des Platzes an Alonso, punktgleich. Mhm. Ferrari 26, Alpine 8, Alfa Romeo 4. Ja, also das ist schon, es zeigt sich, dass das Feld sich schon so ein bisschen in diese Richtung etabliert, oder? Wie siehst du das?
Ja, das ist ziemlich eindeutig. Wobei irgendwie fürs nächste Rennen mit Melbourne, da weiß ich noch nicht, ob das dann alles genauso klar geht. Aber auf dem Papier ist das auch wieder alles wie gehabt mit Red Bull. Aber irgendwie Melbourne, Inga, ist ein bisschen was anderes. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da auch Ferrari irgendwie nochmal etwas besser sich darstellt. Irgendwie so habe ich so ein Gefühl, dass das kein so leichter Durchmarsch wird.
Das würde natürlich Down Under die ganzen Ferrari-Fans freuen, denn die haben natürlich da fast einen Heim-Grand Prix. Ich weiß, in Melbourne selbst gibt es eine ganz große italienische Community, einen Ferrari-Fanclub, die da auch alle immer mit ihren Ferraris tatsächlich auffahren. Also es wäre im Sinne der allgemeinen Spannung gut. In allgemeinen Rennspannung. Und natürlich für die wäre es auch super. Und ich meine, Hauptsache die Rennen sind spannend. Und so gerade beim Anfang, als es da beim Start richtig zur Sache ging, das war ja schon spannend, oder?
Ja, also das Rennen in Jeddah war deutlich besser als Bahrain, weil allein durch den Verstappen-Unsicherheitsfaktor, wann kommt er, wie schnell kommt er voran, lag da immer Spannung in der Luft. Kampf Alonso-Perez war ja auch lange Zeit überhaupt nicht entschieden. Dann haben noch die beiden Alpinen da miteinander gekämpft. Die Ferrari, die wussten auch teilweise nicht so recht, wer ist da vorne von den beiden. Also da war einiges geboten. Das hat man vielleicht am Fernsehen gar nicht so gemerkt, aber gar nicht so mitbekommen. Aber das Rennen vor Ort war, also ich fand es deutlich, auch hier, hey, der Kampf um den letzten Platz, um den letzten Punktplatz da zwischen Tsunoda und Magnussen.
Ja.
Junge, also die haben schon alles gegeben, ja, und das ist, so soll es sein.
Absolut. Du, sag mal noch was ganz kurz. Lewis Hamilton hat sich getrennt, oder sie sich von ihm, er sich von ihr, von Angela Cullen, seiner Physiotherapeutin. Seit 2015 war die Angela immer dabei. Und sie hat ihm den Helm nachgetragen, sie hat ihm die Mütze gegeben, sie hat ihm die Trinkflasche gegeben, wenn er aus dem Auto ausstieg. Die war immer da, die war die erste Person, die ihn umarmt hat oder die da war, wenn er aus dem Auto ausstieg. Sie war aber auch die letzte, die ihm nochmal irgendwie irgendwas gereicht hat, wenn er im Auto saß. Die ist jetzt auf einmal weg. Das kam überraschend. Ja. Und ich habe eine Szene gesehen, du bist ja immer auch auf der Startaufstellung vor dem Rennen oft mit dabei.
Ja, ja.
Da kam Lewis Hamilton mit seinem E-Roller daher. Und normalerweise machte ihm ja immer Angela den Weg frei. Und jetzt ist er da wirklich so ein bisschen lost durch die Gegend gefahren.
Ja, ja. Also es ist, eine, ist komisch, warum die, warum, also er hat sich wohl von ihr getrennt. Und das Ganze ja doch relativ plötzlich, weil in Bahrain war sie ja noch dabei. Und wenn das, wenn man irgendwie eine, ich sag mal, einen anderen Berufs- oder Lebensweg einschlägt jetzt von Seiten Angela, dann wäre das ja zum Ende letzter Saison gewesen. Aber wenn, wenn sie da in Bahrain bei den Testfahrten beim ersten Rennen ist und dann auf einmal in Tschernich, dann muss halt schon irgendwas gewesen sein. Irgendwie. Ja, es ist komisch. Aber am Ende hat, hat man aus mehreren Quellen dann doch gehört, dass er sich wohl von ihr getrennt hat.
Ja. Vielleicht wollte sie den Roscoe nicht mehr durch die Gegend schleppen.
Das ist möglich.
Die hat ja immer, also ich, es gibt, ich erinnere mich, ich habe die Angela mal gesehen, da hat die wirklich die, die, diese steile Wendeltreppe irgendwo bei, Kanada oder wo, zum Podium hoch, hat die diesen, und der ist ja nicht leicht, der wiegt bestimmt, keine Ahnung, 40, 50 Kilo wiegt der hoch, so bestimmt. Viel. Meinst du nicht? Oh, der ist schon ganz schön kompakt. Na gut, er ist vegan, also vielleicht ist er ein bisschen leichter. Da hat die diesen Hund die Treppe und immer so Schritt für Schritt diesen Hund die Treppe hoch und runter getragen. Vielleicht wollte sie Roscoe nicht mehr tragen. Oder aber vielleicht hat sie Roscoe ein Würstchen gegeben. Aber ich
das ist möglich.
Ich glaube aber Angela selbst ernährt sich schon lange vegan. Also insofern kann ich mir das auch nicht vorstellen. Nein, also ich wünsche ihr alles Gute, weil sie ist eine echt, echt tolle Frau. Immer nett, immer stehen geblieben, Hallo gesagt. Ich habe sie beim ersten Rennen kennengelernt. Und ja, ich wünsche ihr alles, alles Gute. Die ist ja auch Mama, die hat zwei Kinder.
Ja.
Also vielleicht wollte sie auch einfach keine 23 Rennen mehr wirklich dauernd
möglich.
Weg sein.
Ja, ja, das ist auch möglich. Und vor allen Dingen, was mich an ihr so ja fasziniert, in Anführungszeichen, hat, was es für eine positive Person ist. Ja, immer gut gelaunt, immer positive Energie abgebend. Das allerdings trifft auch für einige andere da von diesen Physiotherapeuten zu. Das ist ein ganz besonderer Menschenschlag. Joe Leberer von Sauber, schrägstrich Alfa Romeo, ist auch so einer.
Absolut.
Immer, wirklich immer positiv. Und gibt dir, wie soll ich sagen, von seiner Energie was ab.
Ja, ja.
Und das ist toll. Also, das finde ich.
Weißt du was, da können wir mal nächstes Mal drüber reden, die Physiotherapeuten. Ja. Das ist ein cooles Thema, finde ich. Mit wem ich mich auch immer super verstanden habe, war der Anti von Sebastian Vettel. Ist der jetzt bei jemand anders? Keine Ahnung.
Ich habe ihn nicht gesehen am Anfang dieser Saison.
Okay.
Und an irgendeinem Flughafen. Moment, in Frankfurt auf dem Weg zum Testfahrten. Ja. Da war er da. Da hat er auch was, aber er ist jetzt nicht mehr mit einem Fahrer zusammen.
Okay.
Macht jetzt irgendwie was anderes, aber ich habe leider vergessen, was.
Ja, dann lass uns doch über das Thema mal sprechen. Ich recherchiere mal ein bisschen und vielleicht kannst du ja mal gucken, ob du ein paar Fotos hast. Die können wir ja dann irgendwie auf unseren Social Media teilen, wenn wir den Podcast posten. Das machen wir. Haben wir einen Plan für die Zukunft, Lukas.
Super.
Ich danke dir ganz herzlich. Ruh dich aus und komm gut über den Jetlag. Wird ja jetzt dann auch demnächst die Uhren umgestellt. Dann ist das, das ist fast wie Jetlag.
Ich stelle dann die Uhren um, wenn ich in Melbourne bin. Da stelle ich sie ganz um.
Also Lukas, alles Gute dir, danke.
Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.